Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, hallo. Ein Streik mit Ankündigung. Das ist der heutige Lehrerstreik in Polen. Es geht ums Geld und das ist in der Lohntüte der polnischen Lehrer ziemlich knapp bemessen. Auch in Deutschland feiert der Sparzwang im Bildungswesen fröhliche Urständ. Ohne Moos wenig los in Sachen Schulqualität. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft schlägt Alarm. Dies und mehr bei Campus und Karriere. Heute ist Montag und dennoch geht es um Freitag. Die Fridays for Future. Seit Monaten sind sie unablässig im Gespräch, weil sie tausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße ziehen, um gegen den Klimawandel und gegen die Klimapolitik der Politiker zu demonstrieren. Diese Jugendbewegung hat heute erstmals konkrete Forderungen an die Politik gestellt. Evi Seibert berichtet uns davon.
Wie konnte es dazu kommen, dass wir hier stehen und diese Forderungen stellen müssen? Eigentlich ist das die Aufgabe der Erwachsenen, diese Probleme zu lösen. Sie haben sie auch verursacht. Damit leiteten die 5 Schüler ihre Pressekonferenz ein. Sie stellten ganz konkrete Forderungen. Bis 2035 darf nicht mehr Treibhausgas ausgestoßen werden, als durch die Natur aufgenommen werden kann. Kohleausstieg bis 2030 und 5 Jahre später dann 100% erneuerbare Energieversorgung. Noch in diesem Jahr sollen alle Subventionen für fossile Energieträger gestoppt werden. Die Preise für Kohle sollen nicht künstlich billig sein. Außerdem fordern die Schüler eine CO2-Steuer auf Treibhausgasemissionen. Entschieden wehrte sich der Mainzer Student Sebastian Grieme von Fridays for Future gegen Übergriffe aus der Politik.
Es regt unheimlich drüber auf, dass wir von unheimlich vielen Politikern sehr stark gelobt werden und dann letztendlich doch nichts getan wird oder fast nichts getan wird, um die Klimakrise wirklich zu lösen. Das ist dermaßen falsch und verlogen. Es ist für uns entsetzlich.
Direkt vor einem Dinosaurier-Skelett warnten die Schüler vor dem nächsten großen Artensterben als Folge des Klimawandels. Trotz ihrer konkreten Forderungen sehen die Schüler die Politik in der Pflicht, alles umzusetzen. Die Bürger allein könnten die Welt nicht retten.
Selbst wenn wir alle wollen würden und uns sofort umstellen würden, könnten wir alleine das nicht erreichen. Wir brauchen dafür politische Vorgaben und die Politik muss auch ihren Einfluss nehmen, den sie hat. Das ist ihre Aufgabe und das ist ihre Pflicht.
Dafür gab es Szenenapplaus. Viele waren beeindruckt von der Ernsthaftigkeit dieser Schüler, die entschlossen sind, weiterzumachen.
Wir streiken, bis ihr handelt.
Wir streiken, bis ihr handelt. Ja, die Schülerinnen und Schüler haben sich eingeschossen auf Protest. Aber was ist mit den Studierenden? Die waren doch einmal die Vorreiter lautstarker und gesellschaftsverändernder Proteste. Seit der Jahrtausendwende hört man ziemlich wenig von ihnen und auch bei den Fridays for Future Demonstrationen sind sie eher wenig vertreten. Wieso eigentlich? Jens Rosbach hat nach Antworten gesucht.
Die bewegten Zeiten sind längst vorbei. In den 70er und 80er Jahren galten Studierende noch als gesellschaftliche Avantgarde. Sie mischten kräftig mit bei der Anti-Atom-, Friedens- und Umweltbewegung. Heute beobachten Protestforscher wie Simon Teune eine politische Passivität bei den Studentinnen und Studenten.
Also ein Hintergrund ist sicher, dass es eine stärkere Verschulung gibt, dass weniger Zeit einfach dafür ist, sich an der Uni über politische Themen auszutauschen. Und damit ist sozusagen auch eine politische Traditionslinie durchbrochen, dass Studierende eben sehr stark sich in soziale Bewegungen eingebracht haben.
Der Sozialwissenschaftler von der TU Berlin sieht die Ursache vor allem in der letzten Studienreform. In den 2000er Jahren wurden im sogenannten Bologna-Prozess die Magister- und Diplomabschlüsse auf die internationalen Bachelor- und Masterabschlüsse umgestellt. Die Reform habe den Uni-Alltag stark verändert, analysiert auch der politische Soziologe Dieter Rucht. Der 72-jährige emeritierte Berliner Professor erinnert sich.
Zu meiner Zeit, als ich studierte, da hat man sich um Prüfungen überhaupt nicht gekümmert. Man hat sozusagen sehr lustbetont, sehr interessenbetont studiert, hat sich gar keinen Kopf gemacht, ist es irgendwie später auf dem Arbeitsmarkt verwertbar. Und dann irgendwann stand am Schluss die Prüfung an. Heute ist es völlig anders. Da werden immer Punkte pro Seminar erworben und all das wird am Ende schon examensrelevant. Das heißt, ich muss sozusagen ständig leisten, ich werde ständig benotet. Es ist schon so, dass die Bedingungen heutzutage keine günstigen sind, um sich jenseits des Studiums für dies oder jenes zu engagieren.
Rucht hat, zusammen mit anderen europäischen Soziologen, in den vergangenen Monaten Fridays for Future unter die Lupe genommen, indem er Medienberichte auswertete und Protestierende befragte. Nach seiner Schätzung beträgt der Anteil von Studentinnen und Studenten an den Demonstranten maximal 15-25%. Dies liege auch an der schwedischen Schülerin Greta Thunberg, der Initiatorin der Klimastreikbewegung.
Greta Thunberg ist ja jetzt erst 16 Jahre alt, sieht aber noch jünger aus, als sie tatsächlich ist. Und insoweit ist sie vielleicht keine ideale Identifikationsfigur für Studierende.
Hinzu komme, so sein Kollege Simon Theune, dass ein Streik zwar für Schüler den Reiz des Verbotenen ausstrahle, aber weniger für Studierende.
Also wenn Studierende streiken, dann hat das natürlich nicht so einen disruptiven Charakter wie bei Schülerinnen, weil Schüler eben Schulpflicht haben und deswegen Regelbruch begehen, wenn sie freitags nicht zur Schule gehen. Studierende sind nicht dazu verpflichtet, zur Uni zu gehen und insofern ist das Drohpotenzial bei solchen Streiks relativ gering.
Lisa Steinwandel studiert in Lüneburg Umweltwissenschaften und hat dort die Fridays for Future Gruppe mit aufgebaut. Die 21-Jährige möchte das Bild von den passiven Studierenden gern etwas korrigieren. Sie weist darauf hin, dass an ihrer Uni, die ein besonderes Nachhaltigkeitsprofil hat, bereits viele andere Umweltgruppen aktiv sind, etwa zu den Themen Kreislaufwirtschaft oder Konsumkritik.
Dadurch sind viele Studis schon sehr eingespannt in den einzelnen Initiativen und haben vielleicht nicht mehr unbedingt die Kapazitäten, sich noch zusätzlich bei Fridays for Future einzubringen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren und das ist natürlich immer schwer, sich zu entscheiden, wo man jetzt seine Energie und Zeit reinstecken möchte.
Lisa Steinwandel hat sich kürzlich einem bundesweiten Netzwerk von Studierenden angeschlossen, das Fridays for Future unterstützt. Sie produzieren Infomaterial und machen den jeweiligen Studierendenvertretungen, also den AStA-Gruppen, Dampf, damit diese freitags zum Klimastreik aufrufen. Nun, mit dem Ende der vorlesungsfreien Zeit und dem Start des neuen Semesters, sollen die Studenten endlich aus dem Schatten der Schüler heraustreten.
Wir werden sehen. Wie wirksamer Protest aussehen kann, das lässt sich derzeit in Polen beobachten.
Campus und Karriere. International.
In Polen sind die Lehrer ziemlich schlecht bezahlt. Umgerechnet ungefähr 500 Euro monatlich. Das sei zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben, beklagen sie. Doch die Regierung ist uneinsichtig, obwohl die Lehrer für heute den größten Lehrerstreik der polnischen Geschichte angedroht haben. Sie lenkt nicht ein. Die Lehrer handeln. Heute haben sie viele hundert Schulen lahmgelegt, unter anderem in Warschau, in Krakau und in Posen. Jan Paluk hat über die Hintergründe.
Es geht nicht einfach nur um mehr Geld. Viele Lehrer und Erzieher, die derzeit in Polen vor den Fernsehkameras begründen, warum sie die Arbeit niederlegen, erklären, es gehe ihnen um die eigene Würde und den Respekt vor dem Beruf und seiner Bedeutung. Lehrer in Polen müssten endlich so bezahlt werden, dass sie mit dem Geld über die Runden kommen, meint auch dieser Techniklehrer mit 30 Jahren Berufserfahrung, der, wenn man so will, zu seinem finanziellen Unglück auch noch mit einer Lehrerin verheiratet ist. Die Ausbildung ist in einem Land, das sich entwickelt, am wichtigsten. Und entsprechend wichtig ist es, dass wir würdig leben und anständig behandelt werden. Und diese Lehrerin aus Breslau meint, eigentlich geht es um den Ort des Intellektuellen im heutigen Polen. Und im Grunde habe ich den Eindruck, es gibt keinen Platz dafür. Für mich und meine Kollegen ist das traurig, denn wir finden, dass wir erfolgreiche Arbeit leisten, einen faszinierenden Beruf ausüben, den wir mögen. Aber unsere Bezahlung, die keinen würdigen Unterhalt ermöglicht, spiegelt das nicht wider. Mit gut 500 Euro netto im Monat geht ein polnischer Durchschnittslehrer nach Hause. Bei Lebenshaltungskosten, die in den Großstädten längst Westniveau erreicht haben. Trotz Dauerbooms in der Wirtschaft erhielten Polens Pädagogen zuletzt nur Gehaltszuschläge in homöopathischen Dosen. Sowohl unter der regierenden PiS-Partei als auch unter ihren liberalen Vorgängern blieben die Lehrer vergessen. Proteste dagegen gab es schon oft, aber dass sich das Ganze zu einem unbefristeten Streik mit hunderttausenden Teilnehmern ausweitet, mag auch damit zu tun haben, dass die aktuelle Regierung an anderer Stelle durchaus großzügig ist. Mit Kindergeld, Rentenzuschlägen und weiteren milliardenschweren Sozialprogrammen sucht PiS im Wahlkampf durchaus auch im sozialen Bereich zu punkten. Für die Lehrer aber hatte die Regierungsbeauftragte Beata Szydło bei den sogenannten Verhandlungen der letzten Chance gestern Abend nichts Neues anzubieten. So jedenfalls die Darstellung des Chefs der polnischen Lehrergewerkschaft, Sławomir Broniarz. Schade, dass wir gestern keine Einigung erzielt haben, aber nichts anderes war denkbar, als die Ministerin zum Treffen kam und erklärte, sie habe nichts Neues anzubieten. Wofür gab es dieses Treffen dann überhaupt? Vielleicht sollte einfach nur Druck ausgeübt werden, etwas abzuschließen, was 600.000 Lehrer nicht akzeptieren wollen. PiS bietet üppige Zuschläge an, aber erst in ferner Zukunft. Die Lehrer aber wollen so bald wie möglich 1.000 Zloty mehr, gut 200 Euro im Monat. Derweil versuchen PiS-Politiker und regierungsnahe Medien, Stimmung gegen die Lehrer zu machen, die ihre Interessen auf dem Rücken der Schüler durchsetzen wollten, wie es heißt. Diese Woche stehen eigentlich Abschlussprüfungen an Grund- und Mittelschulen auf dem Plan. Die Schulbehörden versuchen nun durch externe Helfer die Tests doch noch durchzuführen, um Versetzungen nicht zu gefährden. Auch behaupten PiS-Politiker gern, dass es der Lehrergewerkschaft um Politik gehe. Sie sei Handlanger der Opposition und inszeniere den Streik nicht zufällig im polnischen Superwahljahr. Beata Szydło, Verhandlungsführerin der Regierung, bewertete ihren Verhandlungspartner von der Gewerkschaft so. Mein Vertrauen in ihn ist beschränkt, weil er sich mehrmals politisch engagiert hat. Während der Verhandlungen hatte ich den Eindruck, dass er vor allem politische Absichten verfolgt. Die oft zitierte Teilung der polnischen Gesellschaft scheint sich derweil auch mit Blick auf den größten Lehrerstreik seit den 90er Jahren zu bestätigen. Umfragen deuten auf zwei etwa gleich große Gruppen hin, die dem Pädagogenstreik jeweils positiv oder negativ gegenüberstehen. Noch deutlicher wird es, wenn zugleich Parteivorlieben erfragt werden. Während eine Mehrheit der Oppositionsanhänger den Streik bejaht, lehnten fast 80% der PiS-Sympathisanten ihn in einer Umfrage entschieden ab.
Wenn eine Schule im Rahmen ihres Politikunterrichts Offiziere der Bundeswehr in den Unterricht einladen möchte, damit sie über ihren Auftrag zur Friedenssicherung und weitere Fragen der Sicherheitspolitik sprechen, dann ist das ganz einfach, ganz unkompliziert. Die meisten Bundesländer haben mit der Bundeswehr einen entsprechenden Kooperationsvertrag geschlossen. Die Berliner SPD will diese Schulbesuche von Bundeswehroffizieren künftig aber verbieten. In den anderen Bundesländern will man bei der bisherigen Praxis bleiben. Das hat jetzt eine Umfrage unter den Landesregierungen ergeben. Viel Rauch der Berliner SPD um nichts. Am Telefon ist jetzt der Politikwissenschaftler Uli Jäger von der Berghoff Foundation, die sich mit Friedenserziehung und globalem Lernen beschäftigt. Schönen guten Tag, Herr Jäger.
Hallo, guten Tag.
Das Thema Bundeswehr in den Schulen ist nicht neu. Es taucht in regelmäßigen Abständen immer wieder auf. Zu Recht?
Das ist zu Recht so, weil das Thema ist kontrovers, das Thema ist strittig und deshalb muss es auch über die Jahre hinweg immer behandelt werden. Und da wir ja in einer Zeit leben, in der auch sicherheitspolitische Entscheidungen und Entwicklungen an Bedeutung gewinnen, ist das Thema von sogar sehr hoher Relevanz.
In der vergangenen Woche erst hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bemängelt, dass die Bundeswehr einen zunehmenden Einfluss auf die inhaltliche Gestaltung des Unterrichts nehme und argumentiert damit ähnlich wie die Berliner SPD. Sind da die anderen Bundesländer, die sagen, es kann dabei bleiben, wie es ist, aktuell ignorant?
Naja, ich glaube, wir müssen das Thema breiter angehen, nicht entlang dieser aktuellen Kontroversen. Ich verknüpfe mit diesem Thema, das es, wie Sie sagen, schon lange gibt, drei Anliegen oder drei Wünsche meinerseits. Das eine ist, Lehrer und Lehrerinnen entscheiden, wie sie ihren Unterricht zum Thema Sicherheitspolitik authentisch gestalten möchten. Wenn sie dazu einen Jugendoffizier der Bundeswehr einladen möchten, dann erwarte ich, dass sie auf gleicher Augenhöhe sozusagen auch Vertreterinnen und Vertreter von Einrichtungen der Friedensforschung, der Friedenspädagogik und auch der Friedensorganisationen einladen, dass sie gleichzeitig diese Meinungen zum Tragen bringen und diese Veranstaltungen in den Schulen sehr, sehr gut vorbereiten und nachbereiten. Die Erfahrungen zeigen, dass an der Vorbereitung und der Nachbereitung dieser Unterrichtsbesuche sich vieles entscheidet, auch vom Verständnis der Schülerinnen und Schüler.
Gehört politische Bildung, das ist nun ein Argument der Gegner der Bundeswehrbesuche in den Schulen, gehört diese politische Bildung gerade bei Fragen der Sicherheitspolitik ausschließlich in die Hand dafür ausgebildeter pädagogischer Fachkräfte? Kann man das so sagen?
Das kann man sicher so sagen. Es ist nicht abwegig, auch Interessensgruppen zu Gehör zu nehmen in der Schule. Aber es ist entscheidend, dass diese Unterrichtsbesuche perfekt vor- und nachbereitet werden. Das Zweite wäre, ich glaube schon, dass die Bundeswehr sozusagen ihr Vorgehen überdenken muss, wenn es zu Verknüpfungen kommt zwischen der Aufgabe von Jugendoffizieren und der von Karriereberatern. Das ist nicht akzeptabel, wenn sich hier die Grenzen verwischen. Kasernenbesuche, das kommt hinzu, Schießübungen, Rekrutierungen von Jugendlichen unter 18 Jahren ist nicht akzeptabel. Hier, glaube ich, muss man überdenken und klar definieren, wo sind die Grenzen der Auftritte von Jugendoffizieren in Schulen.
Da kann man natürlich jetzt einhaken und sagen, Interessenskonflikte, dann müsste ja auch bei allen anderen Kontakten des schulischen Lebens zum realen Leben immer gefragt werden, cui bono, wem nützt es? Und dann dürften auch beispielsweise keine Unternehmensvertreter ihrer Arbeit die möglichen Jobideen für Schüler liefern im Unterricht.
Ja, ich meine, bei der Bundeswehr geht es ja ein bisschen mehr. Da geht es ja zum einen um Themen, die das Leben und das Überleben der Menschen angeht. Da wird ja über Strategien auch entschieden, über Einschätzungen von Sicherheitspolitik, die weitreichende Konsequenzen haben. Übrigens auch für die Jugendlichen, die vor der Entscheidung stehen, zur Bundeswehr zu gehen oder nicht. Und zum anderen, glaube ich, ist halt die Bundeswehr in dem Sinne, kann man sie nicht betrachten als ein normaler, Anführungszeichen, Arbeitgeber, genau weil der Auftrag ein anderer ist. Und deshalb ist das Thema zu Recht kontrovers und deshalb ist es richtig, dass man alles dafür tun muss, dass Lehrerinnen und Lehrer diese Besuche sehr gut vor- und sehr gut nachbereiten. Dazu zählt auch, das ist ein weiteres Anliegen und ist eigentlich vielleicht der im Moment stärkste Punkt, wir müssen vor diesem Hintergrund auch dieser weltpolitischen Entwicklungen und auch der doch großen Verunsicherung bei Jugendlichen und der Suche nach Orientierung, müssen wir generell die Friedensbildung an Schulen stärken. Und dazu bedarf es starke Einrichtungen, starke Infrastrukturen. Dazu bedarf es vor allem auch einer weitaus besseren Ausbildung, Qualifizierung der Kolleginnen und Kollegen an den Schulen in all diesen entscheidenden Fragen. Und das sind die wichtigen Themen, die uns in diesem Rahmen beschäftigen.
Wenn Sie jetzt Handlungsanweisungen an die Landesregierungen weitergeben könnten, was würden Sie denen raten?
Ich würde Ihnen sagen, bitte schaut genau darauf, dass man die Infrastruktur an Schulen stärkt, um Zeit zu haben, Raum zu haben, um Kompetenzen vermitteln zu können, dass man Schülerinnen und Schüler diese schwierigen, kritischen Fragen der Sicherheitspolitik in einem ausreichenden Raum beschäftigt. Und das ist eine mittel- und eine langfristige Strategie. Und dazu gehört es, diese Friedensbildung konsequent zu stärken. Das würde ich allen Landesregierungen dringend empfehlen.
Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch eine bessere Ausbildung des Lehrpersonals.
Selbstverständlich. Wir finden in den Lehrplänen und auch in den Ausbildungsplänen für angehende Lehrerinnen und Lehrer das Thema nur, wenn überhaupt, am Rande und mit nicht großen Deputaten. Das heißt, die Chancen, sich darauf vorzubereiten, auch auf die Fragen der Schülerinnen und Schüler, sind sehr, sehr gering. Und wenn man das Thema Sicherheitspolitik heute sehr weit fasst, und darunter fallen ja viele, viele Themen, dann ist das ein großer Mangel, den man schleunigst beheben sollte.
Danke an Uli Jäger von der Berghoff Foundation, die sich mit Friedenserziehung und globalem Lernen beschäftigt.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Und wir bleiben bei der schulischen Bildung. Sparzwang hin oder her, wer nur wenig Geld für die schulische Bildung ausgeben will, bekommt eben nur Discounterqualität. Schulleiter und Schulleiterinnen in Baden-Württemberg werden nicht müde, auf diesen Zusammenhang hinzuweisen. Wo tun sich dabei die größten Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit auf? Darum ging es heute bei einem Treffen, zu dem die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft eingeladen hatte. Thomas Wagner war dort und hat Schulleiterinnen und Schulleiter gefragt, was ihnen am meisten fehlt.
Also ich heiße Verena König und leite das Gottlieb-Daimler-Gymnasium Stuttgart-Bad Cannstatt. Also mein dringendstes Problem ist in der Tat der Ethikunterricht. An meiner Schule werden 23 Nationen unterrichtet. Ich habe weit mehr als die 35%, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen. Und ich bräuchte ganz dringend die Zusage, dass ich in Klasse 6 und 5 den Ethikunterricht anbieten kann.
Matthias Wagner-Uhl, ich bin Schulleiter an der Gemeinschaftsschule in Neuenstein. Also Schulen in Baden-Württemberg sind chronisch unterfinanziert. Die Lehrerversorgung ist für uns ein ganz, ganz großes Thema. Und der Umgang mit Diversität, der gelingende Umgang mit Diversität an unseren Schulen hier in Baden-Württemberg, dafür braucht es mehr Personal, mehr Geld.
Und auch mehr Zeit.
Zeit, der Faktor, es ist Zeit für mehr Zeit, denn Zeit ist ein wesentliches Element, das über die Qualität schulischer Bildung
so Doro Moritz, baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, heute Vormittag zum Auftakt der Schulleitertagung in Stuttgart. Zeit ist Geld und umgekehrt, beides fehle aber an den Schulen Land auf Land ab. Mehr Geld für Sprachförderung angesichts der höheren Migrationsanteile in den Schulklassen, mehr Geld für Schulen in sozialen Brennpunkten, mehr Geld für Inklusion, also die Integration von Behinderten in den Regelunterricht und vor allem auch mehr Geld aus der Sicht von Doro Moritz, ganz wichtig, für zusätzliche Unterrichtseinheiten in Demokratiebildung. Dafür gäbe es einen konkreten Anlass.
Die Ankündigung eines AfD-Abgeordneten, auch in Baden-Württemberg eine Denunziationsplattform gegen Lehrkräfte zu schalten, hat bei der GEW, hat bei Kolleginnen und Kollegen, bei Demokratinnen und Demokraten zu Recht zu einem Aufschrei, zu Protesten und Gegenreaktionen geführt.
Was aber fehle, seien Gegenstrategien im Unterricht. Für Doro Moritz ist dieser Vorfall ein gutes Beispiel dafür,
dass unser Bildungsauftrag an den Schulen weit über den Fächerkanon hinausgeht.
Und auch darauf müssten die Lehrkräfte gut vorbereitet sein und das kostet nun mal Geld. Wenn es um Geld geht, Schule, so die Antwort von Baden-Württembergs CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann.
Baden-Württemberg investiert seit 2019 jeden fünften Euro in die Bildung in Baden-Württemberg.
Möglicherweise wird dieser Betrag noch steigen. Eisenmann stellte am Vormittag das Ergebnis einer Lehrerbedarfsanalyse für Baden-Württemberg vor, die Entwicklungen wie ansteigende Schülerzahlen und Pensionierungswellen berücksichtigt. Unterm Strich kommt eine üppig anmutende Anzahl an neuen Lehrerstellen heraus, und zwar
die Zahl von über 10.000 bis 2030.
Einen Plan dafür, wie diese Stellen zu finanzieren sind, gibt es deswegen noch lange nicht. Nach Eisenmann muten dann auch die Mittel aus dem Digitalpakt zwischen Bund und Ländern für die Digitalisierung der Schulen beim Schultern der Bildungsaufgaben eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein an. Baden-Württemberg erhält aus den 5 Milliarden Euro, die der Bund dafür zur Verfügung stellt, 650 Millionen Euro. Klingt erstmal nach viel. Beim genaueren Nachrechnen relativiert sich das aber, so Kultusministerin Susanne Eisenmann.
Und das heißt, dass diese 650 Millionen runtergebrochen auf Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg einmalig 430 Euro bedeutet, einmalig. Ich muss schon einräumen, dass angesichts dessen, wie lang es angekündigt war vom Bund, über Jahre jetzt, wie konkret man diskutiert hat, Stichwort Grundgesetzänderung, muss ich Ihnen ehrlich sagen, für das, was jetzt rauskommt, mit einmalig 430 Euro pro Schülerin und Schüler, ist es schon ein ganz großer Hammer gewesen, den man da auf den Tisch gelegt hat, für eine, wie ich finde, relativ kleine Nuss.
Doro Moritz, die Landesvorsitzende der GEW in Baden-Württemberg, mag bei dieser Kritik eher nicht mitgehen mit der Kultusministerin.
Das sehe ich anders. Ich bin davon überzeugt, dass auch in Zukunft der Bund die Bildung in den Ländern stärker unterstützen muss. Und deshalb war diese Grundgesetzänderung in dem Zusammenhang notwendig.
Der Minirock an deutschen Schulen, Unis und vielen Arbeitsplätzen. Heute ist er nichts Besonderes mehr, aber dafür war eine kleine Revolution nötig, eingeleitet von Marie Quant. Um diese britische Modedesignerin geht es gleich bei Corso Kunst und Pop. Ich bin Thekla Jahn. Tschüss.